Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Ich bin Christina und mit mir zusammen hier ist auch wieder Rebecca. In unserer letzten Folge haben wir über die Verbindung zwischen Kolonialismus und Weihnachten gesprochen. Die Folge gibt es einmal als Originalversion auf Englisch und auch als übersetzte deutsche Folge. Heute machen wir weiter in dem Themenblock zu Kolonialismus und anderen Aspekten, die man vielleicht nicht direkt damit zusammenbringen würde. Wir sprechen heute nämlich über die Verbindung zwischen Kolonialismus und Klimawandel. Direkt vielleicht vorab der Disclaimer, wir sind da wirklich keine ExpertInnen drin. Ich habe in meinem Master mal eine Hausarbeit darüber geschrieben und fand das Thema einfach super spannend. Deswegen kamen wir auch im Rahmen von unserem Themenblock jetzt wieder darauf zurück. Aber das ist auch schon ein bisschen her. Wir dachten uns nur, wir wollen dem Thema aber einfach eine Plattform bieten, auch wenn wir keine ExpertInnen sind. Das ist ja oft so ein bisschen hier unser Anliegen im Podcast, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, auch mal so versteckte Themen, sage ich mal, nahezubringen. Und euch vielleicht dazu anzuregen, da noch weiter dran zu bleiben, euch zu informieren oder vielleicht auch engagieren. Bevor wir aber mit unseren heutigen Gesprächspartnern einsteigen, wollen Rebecca und ich euch noch ein bisschen Input geben. Ich fange damit mal an und zwar mit einer sehr spannenden Initiative, die Debt for Climate Initiative. Das ist eine vom globalen Süden getragene Graswurzelbewegung, die Kämpfe für soziale und Klimagerechtigkeit verbindet, indem sie ArbeiterInnen, soziale und Klimabewegungen aus dem globalen Süden und Norden hinter einem gemeinsamen Ziel vereint. Und dieses Ziel ist die Überwindung der sogenannten Diplomatie der Schuldenfalle, deswegen halt auch Debt for Climate, also diese Schuldenfalle. Und zwar geht es darum, dass die Schulden von verarmten Nationen gestrichen werden sollen, sodass diese sich leisten können, fossile Energieträger am Boden zu lassen, die ja eben oft unter postkolonialen Strukturen vom globalen Norden gewonnen und genutzt werden. Und durch dieses Erlassen der Schulden soll diesen Ländern halt die Möglichkeit gegeben werden oder geboten werden, auch eine gerechte Energiewende zu finanzieren. Also nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, es soll einfach darum gehen, dass fossile Brennstoffe im Boden gelassen werden, wovon das Klima und dann auch die betroffenen Communities stark profitieren würden und die Länder von ihrer Schuldenlast zu befreien, die ja auch oft als Instrument eingesetzt wird, um eben von außen noch mehr natürliche Ressourcen zu entnehmen. Als kleines Beispiel dafür gab es auch am 27. Februar, also knapp vor einem Monat, eine Demo. Da kam die Bewegung in Berlin vor dem Finanzministerium zusammen. Da waren zum Beispiel auch unsere Chefin Sabrina und Babalo dabei. Babalo kennt ihr ja noch von unserer letzten Folge. Und dabei ging es eben auch darum, dass zum Beispiel Länder wie Südafrika, Pakistan oder Griechenland vor 70 Jahren im Rahmen des Londoner Agreement zugestimmt haben, Deutschland die Schulden für den Zweiten Weltkrieg zu erlassen. Die Forderung war oder ist also, dass wenn es möglich war, damals Deutschland Schulden zu erlassen, dann sollte es auch jetzt möglich sein, Schulden zu streichen, um eben einen gerechteren Übergang im globalen Süden zu ermöglichen.
Von dieser Veranstaltung haben wir euch einen Ausschnitt mitgebracht. Darin werdet ihr Tatu hören. Sie ist Teil des Black Earth Kollektivs, einer Organisation in Deutschland, die ganz aus BIPOC besteht. Also aus Black, Indigenous and People of Color. Das Kollektiv hat sich vor einigen Jahren in Berlin gegründet und steht für einen intersektionalen Klimaaktivismus. Sie machen aktivistische Arbeit über Umweltrassismus und koloniale Kontinuitäten in der Klimakrise. Checkt sie doch mal auf Instagram aus und bleibt über ihre Aktionen und Events auf dem Laufenden. Wir verlinken euch den Instagram-Kanal und einen interessanten Artikel über das Kollektiv in den Shownotes. Gerne hätten wir heute mit Ihnen über das Thema gesprochen, aber Sie bekommen super viele Anfragen und geben denen aus der BIPOC-Community Vorrang. Vollkommen verständlich und richtig. Aber wir wollten trotzdem auf Sie aufmerksam machen und Ihren Perspektiven Raum geben. Deswegen haben wir euch die Aufnahme mitgebracht. Und wir werden später sicher auch mit unseren Gästen nochmal über diese Veranstaltung sprechen, denn Sie waren auch dort und wir haben uns dort mit Ihnen vernetzt. Jetzt aber erstmal die Aufnahme.
Für uns ist der Kampf für Klimagerechtigkeit untrennbar mit dem Kampf gegen Rassismus, Sexismus und koloniale Strukturen verbunden. Warum sind wir also heute hier und supporten die Forderungen von Debt for Climate? Auch wir verstehen die globalen und wirtschaftlichen und politischen Strukturen als fortlaufende Kolonialität und somit als Faktoren, die unsere zahlreichen sozialen und ökologischen Krisen herbeigeführt haben. Die Macht für Veränderung liegt unter anderem hier in diesem Haus in Berlin in der Wilhelmstraße 97. Dieser ganze Ort ist schon lange Schauplatz von großer Ungerechtigkeit, denn Nicht weit weg von hier, in der Wilhelmstraße 77, hat vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885, also gestern vor 138 Jahren, die Kongo-Konferenz stattgefunden. Otto von Bismarck hat Vertreter der USA, des Osmanischen Reiches und europäische Mächte zu dieser Konferenz eingeladen. Ohne die Anwesenheit afrikanischer VertreterInnen legten sie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die europäische Besitzergreifung des afrikanischen Kontinents. Innerhalb von 3 Jahrzehnten wurde der Kontinent fast vollständig europäischer Herrschaft unterworfen. Der afrikanische Kontinent wurde Schauplatz gewalttätiger Herrschaft, geprägt von menschlicher und ökologischer Überausbeutung. Deutschland ist viertstärkster Anteilseigner im Internationalen Währungsfonds. Wir sehen, dass durch unter anderem eine Verzerrung des Stimmrechts zugunsten von reichen Ländern ein Machtungleichgewicht im EWF vorherrscht. Länder mit mittleren und niedrigen Einkommen, die zusammen 85% der Weltbevölkerung ausmachen und am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, haben nur einen Minderheitsanteil bei Entscheidungen. Wir erkennen also sehr deutlich, wie eine Institution, die während der Kolonialzeit und nach kolonialen Grundsätzen konzipiert wurde, auch heute noch weitgehend kolonial geprägt ist. Ungerechte Entscheidungen über Maßnahmen von Krediten, niedrige Steuern für Unternehmen, Dumpinglöhne und Handelsliberalisierungen haben nach dem offiziellen Ende des Kolonialismus weiterhin Vorteile für reiche Länder gebracht. Über den Zeitraum von 1960 bis 2021 haben Länder des globalen Nordens und transnationale Unternehmen laut jüngsten Untersuchungen Rohstoffe im Wert von 62 Billionen Dollar aus dem globalen Süden entzogen. Um sich diese Zahl besser vorzustellen, 1 Billion sind 1000 Milliarden oder eine 1 mit 12 Nullen. Wir beobachten, dass die weiße Klimabewegung im globalen Norden den Begriff Klimagerechtigkeit aneignet, ohne die Ursprünge und Ziele des Konzepts zu berücksichtigen. Auch heute sind es vor allem Aktivistinnen und Frontline-Communities im globalen Süden, die existenzielle und lebensbedrohliche Kämpfe gegen die Zerstörung und Ausbeutung von Ressourcen, menschlicher Arbeitskraft und Ökosystemen durch transnationale Unternehmen und die sie stützenden Regierungen führen. Klimagerechtigkeit bedeutet nicht nur, dass das mittlerweile illusorische Ziel, 1,5-Grad-Ziel oder Klimaneutralität bis 2030 in Deutschland erreicht werden muss. Klimagerechtigkeit bedeutet vor allem, über den europäischen Tellerrand zu schauen und den neokolonialen Ausbeutungszusammenhang der Klimakrise ins Zentrum zu rücken. Wir von Black Earth sprechen deshalb nicht vom Anthropozän oder vom menschlich gemachten Klimawandel. Wer die Industrialisierung als Startpunkt des Klimawandels versteht, nimmt eine eurozentrische Perspektive ein und ignoriert, dass sogenannter Fortschritt und Entwicklung in Europa nur durch die Ausbeutung von Menschen und Ökosystemen in Afrika und den Amerikas möglich war. Der Kolonialismus war die Voraussetzung für die Etablierung des globalen Kapitalismus und stellt den eigentlichen Beginn der Klimakrise dar. Bis heute ist die deutsche Kolonialgeschichte nur unzureichend aufgearbeitet. Erst 2021 wurde der Genozid an den Herero und Nama in Namibia nach jahrzehntelangen Kämpfen anerkannt. Lediglich 1,1 Milliarden Euro sollen als Entschädigung für die deutschen Kolonialverbrechen über einen Zeitraum von 30 Jahren ausgezahlt werden. Und während weiterhin geraubte Kunst- und Kulturgüter in deutschen Museen ausgestellt werden, verabredet unser Wirtschaftsminister Robert Habeck bereits Abkommen über Wasserstofflieferungen aus Namibia und warnt zwar vordergründig vor Energieimperialismus und betont die historische Verantwortung gegenüber dem Land, unterschlägt aber, dass Namibia selbst eine Elektrifizierungsrate von nur 38% aufweist. Inwiefern der eigene Energiebedarf Namibias in den Abkommen berücksichtigt wird, ist bislang unklar. Außerdem kann dieser Wasserstoff auch nicht als grün bezeichnet, da der geplante Bau eines riesigen Windparks sowie 2 Photovoltaikfelder in einem Nationalpark massive Folgen für die dortigen Ökosysteme haben wird. Klimagerechtigkeit bedeutet daher, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Ausbeutung von Mensch und Natur aufs Engste verbunden sind und niemals getrennt voneinander betrachtet werden können. Klimagerechtigkeit bedeutet für uns auch strukturelle rassistische Gewaltpraktiken in den Blick zu nehmen. Hierzu gehört auch das Eintreten gegen die menschenverachtende Asyl- und Migrationspolitik der EU. Die Klimakrise ist ein globaler Konflikttreiber und Risikomultiplikator und zwingt unzählige Menschen direkt oder indirekt zur Flucht vor Krieg, Elend und Hunger. Deshalb positionieren wir uns deutlich gegen die europäische Abschottungspolitik im Kontext einer sich zuspitzenden Klimakrise, die auch in Zukunft zu weltweiten Migrationsbewegungen führen wird. There will be no climate justice without racial justice. Diesen Satz müssen wir uns einprägen. Wir fordern daher die Anerkennung von Klimakrise als Fluchtgrund, Solidarität mit Umweltaktivistinnen im globalen Süden, das Ende einer ausbeuterischen kapitalistischen Systems auf Kosten von Ökosystemen und Menschen im globalen Süden, Kompensation für die historischen Treibhausgasemissionen und ihre Folgen, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen und Ländern des globalen Südens in allen politischen Gremien und Prozessen und natürlich auch die sofortige Schuldenstreichung ohne jegliche Konditionen. Macht ist nicht nur negativ, sie kann auch für das Gute und Solidarische eingesetzt werden. Wir plädieren an Herrn Lindner und sein Ministerium, ihre Macht für mehr Klimagerechtigkeit und weniger für wirtschaftliche Interessen einzusetzen.
Genau, aber das ist jetzt auch erstmal genug direkter Input von uns. Deswegen freuen wir uns jetzt, dass wir zwei Gäste da haben. Ja, hallo ihr zwei. Wir haben ja jetzt gerade im Intro schon erzählt, dass es heute so ein bisschen über die Verbindung zwischen Kolonialismus und Klimawandel gehen soll, Klimakrise. Ihr beide seid in dem Bereich ja sehr aktiv. Wollt ihr euch einfach vielleicht unseren Hörer und Hörerinnen mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr in dem Bereich genau macht an euren Schulen?
Ja, genau. Ich bin David Schlenska. Ich bin auf der Sophie-Scholl-Schule und ich bin auch bei Revolution aktiv und an der Schule, an der Sophie-Scholl-Schule, habe ich mit Freunden und KollegenInnen ein Projekt gemacht, bei dem wir eine Vollversammlung einberufen haben, wo wir über Klimawandel global und aber geredet haben und auch Forderungen aufgestellt haben, wie zum Beispiel, dass man die Schulden im globalen Süden streicht und auch kleinere Forderungen natürlich, auch wie zum Beispiel ein Recht auf Demonstrieren, und da bin ich viel beteiligt dran.
Ja, ich bin Brokkoli, ich bin in der 9. Klasse derzeit und gehe auf den grünen Campus Malchow. Ich bin auch bei Revolution aktiv und wir versuchen dort klarzumachen, dass Klimaschutz eine internationale Perspektive braucht, und beteiligen uns auch immer an Aktionen von beispielsweise Ende Gelände oder Fridays for Future und versuchen dort klarzumachen, dass Klimaschutz nur international geht.
Ja, das klingt ja sehr spannend, was ihr da beide schon macht, beziehungsweise was ihr jetzt uns schon erzählt habt. Wie kam das denn? Also ihr seid jetzt in der Schule und kam das irgendwie, die Idee dazu, kam das durch einen Unterricht, kam das durch irgendwie, ich sag mal, außerschulisches Engagement, was ihr habt? Also woher kam bei euch die Idee, woher kam bei euch die Motivation dazu, diese Initiative zu ergreifen und in dem Bereich etwas anstoßen zu wollen?
Also auf die Idee des Projektes sind wir als Gruppe so ein bisschen von außerhalb, glaube ich, bekommen, weil es in der Zeit, wo dieses Projekt am Laufen war, an unserer Schule schon in anderen Städten wie, oh Gott, welche Städte waren das? Auf jeden Fall in anderen Städten Besetzungen von Schulen gab, zum Thema Klimawandel und auch international, um halt Druck aufzubauen. Und wir haben uns dann gedacht, wir müssen auf jeden Fall auch was an unserer Schule machen und auf jeden Fall da noch informieren und halt Kontakte aufbauen. Und über andere Leute sind wir halt dann da auf die Idee gekommen. Genau.
Bin irgendwie so politisch mit Klima in Kontakt gekommen durch diese Fridays for Future Demonstrationen, die ja 2019, 2018 so angefangen haben. Und da habe ich an ein paar teilgenommen, immer mit Freunden. Ja, dann bin ich irgendwann zu so einer Veranstaltung gegangen, zu Fridays for Future, so eine Auswertung und wie geht es weiter mit der Klimabewegung. Und dadurch habe ich mich dann auch organisiert bei Revolution und ja, mache jetzt recht viel im Bereich Klima, weil ich mich auch dadurch irgendwie politisiert habe und mir das recht wichtig ist.
Ja, also nochmal, wie ich zu Revolution gekommen bin. ja, ich war, glaube ich, auch viel auf den Klimaprotesten von Fridays for Future, wurde dann aber nicht durch irgendwie Veranstaltungen politisiert, sondern durch Freunde, die auch schon bei Revolution waren und die mir sich da auch reingebracht haben und auch so viel mit Klima gelehrt haben und so und genau.
Ihr habt jetzt mehrfach zwei, ich sag mal, Bewegungen angesprochen. Also ich glaube, Fridays for Future ist jedem einen und jeder einen Begriff. Da kann sich jeder drunter vorstellen, was da getan und gemacht wird. Aber Revolution ist jetzt, würde ich sagen, nicht so bekannt. Könnt ihr vielleicht einfach nochmal kurz erklären, was das genau ist, welche Ziele da verfolgt werden und was ihr da genau macht?
Also Revolution ist eine kommunistische Jugendorganisation, die international aufgebaut ist, und sie fokussiert sich eben hauptsächlich auf die Arbeit an Schulen und hat eben auch bei der Organisation der Vollversammlung an der Sophie-Scholl-Schule sich dran beteiligt. Ja, und die Arbeit, die wir hauptsächlich machen, ist Arbeit an Schulen, Arbeit mit SchülerInnen, um quasi aufzuzeigen, dass wir an der Schule uns organisieren müssen, um gegen die Krisen, die herrschen, zu kämpfen.
Okay, ihr steht ja jetzt, also ihr seid ein bisschen in unterschiedlichen Jahrgangsstufen. David, du bist ein bisschen weiter schon, du wirst wahrscheinlich relativ bald Abitur machen. Und generell ist es aber ja bemerkenswert, dass ihr beide in eurem Alter schon so aktiv seid und auch Wandel an euren Schulen und generell in der Gesellschaft anstoßen wollt. Habt ihr denn etwas Spezifisches für die Zukunft geplant? Also sowohl was euren Aktivismus angeht oder auch in welche Richtung ihr vielleicht nach der Schule gehen möchtet und ob das vielleicht auch eine Richtung ist, in die ihr euch weiter auch beruflich orientieren wollt oder genau, einfach, was habt ihr in der Zukunft vor?
Also was ich jetzt persönlich in der Zukunft plane, was ich auf jeden Fall machen will nach dem Abitur, ist ein freiwilliges soziales Jahr. Und da würde ich mich schon informieren, so wo Hilfe gebraucht ist. Ich würde da wahrscheinlich gerne in zum Beispiel ein Flüchtlingslager oder so gehen. Oder in anderen sozialen Einrichtungen gehen. Aber bis jetzt habe ich da noch nicht geplant, irgendwie meine Karriere als Aktivist, keine Ahnung, ob man das so sagt, aber irgendwie habe ich jetzt noch nicht viel geplant. Aber ich, ja, also mal sehen, was noch auf mich zukommt. So. Das wird ja auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ein bisschen spannender, auch mit den mit den Klimaaktivisten, AktivistInnen. Ich bin da gespannt, aber ich habe jetzt noch nichts viel geplant.
Ja, also bei mir wahrscheinlich der 9. Klasse, ne, sieht es jetzt mit Jobplänen nicht so groß aus, weil ich strebe ein Abitur an, also werde wahrscheinlich noch 4 Jahre an der Schule sein und danach wahrscheinlich ein Studium in den Bereich Informatik. An meiner Schule werde ich in Zukunft irgendwie versuchen, natürlich auch, also die Schule ist ein politischer Ort und das muss da auch klar gemacht werden. Das versuche ich auch in Zukunft in meiner Schule irgendwie klar zu machen. Vor allen Dingen ist gerade an meiner Schule, das ist gerade ein großes Thema, dass es eben die LehrerInnen-Streiks gibt für kleinere Klassen. Und ich versuche irgendwie darum gerade zusammen mit SchülerInnen irgendwie Solidarität zu zeigen mit den streikenden LehrerInnen, weil ja kleinere Klassen auch eine Forderung sind, die uns was angehen als SchülerInnen.
Okay, ja, cool. Du hast jetzt, glaube ich, schon ein paar Beispiele angesprochen, wie ihr im Wandel anstoßen wollt in unserer Schule, an eurer Schule oder generell. Wir bei Massivwunde, wir sind ja ein Bildungsförderungsverein und wir setzen in unserer Bildungsarbeit, in unseren Projekten in Südafrika, aber auch hier in Deutschland auf den sogenannten Changemaker-Ansatz. Und unser Gedanke dabei ist, dass wir junge Leute durch unsere Bildungsangebote empowern, ihr Wissen und ihre Denkanstöße weiterzutragen und so selbst Wandel anzustoßen. Ich finde, was ihr jetzt so erzählt habt, ihr klingt beide nach unserer Definition nach Changemakern. Ist das etwas, womit ihr euch auch identifizieren könntet? Und wie möchtet ihr, vielleicht noch ein paar weitere Beispiele, wie möchtet ihr konkret Wandel in eurem Umfeld anstoßen und auch vielleicht andere zu Changemakern machen?
Ich weiß nicht, ob ich mich als Changemaker definieren würde. Zur Frage, wie wollen wir andere Leute motivieren, irgendwas zu verändern, was sie interessiert,
Ja, also ich glaube, was irgendwie ein Weg ist, also wie ich glaube, wie ich Leute in meinem Umfeld, vor allen Dingen, ich bin ja an der Schule, da ist mein Umfeld hauptsächlich Leute, die mit mir zusammen in eine Klasse gehen, die mit mir zusammen auf eine Schule gehen. Und ich glaube irgendwie, wie ich diese Leute dazu bringen kann, politisch aktiv zu sein oder aktiv zu sein überhaupt, ist, indem ich ihnen aufzeige, was für Probleme es an der Schule gibt, nämlich aufzeige, was eigentlich alles verbessert werden könnte und indem ich auch vielleicht aufzeige, dass es eigentlich auch möglich ist, das Ganze zu verbessern und es nicht viel Aufwand dazu braucht. Beispielsweise jetzt, wenn ich an meiner Schule über die Lehrer in Streiks rede, also die Forderung kleinere Klassen, das ist ja etwas Unmittelbares, eben indem ich in diesem Thema dann meinen MitschülerInnen aufzeige, jo, das ist ein wichtiges Thema, kommt zu einem Treffen an der Schule und lasst uns Solidarität mit diesen Streiks zeigen. Ja, und irgendwie auf die Probleme an der Schule hinweise, um MitschülerInnen von mir zu organisieren.
Wie ich versuche, ein bisschen Leute zu mobilisieren, aber auch zu organisieren, ist so ein bisschen einfach präsent zu sein, auf jeden Fall. Dass du zum Beispiel immer, wenn eine wichtige Demo ist, Sachen in Klassenchat teilst und auch Leute ansprichst, kommst du dahin und auch diskutierst natürlich. Also das ist extrem wichtig, Leute aufzuklären und genau, und auch die natürlich die sozialen Probleme anzusprechen. Und so mobilisiere ich und so organisiere ich Leute.
Wir haben jetzt viel von euch gehört und wie ihr euren Aktivismus an der Schule so auslebt und woher eure Motivation kommt. Und jetzt wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich der Klimawandel mit kolonialen Kontinuitäten zu tun hat und mit Rassismus weiterhin auch. Und es soll einfach jetzt ein lockerer Austausch werden. Wir wollen so ein bisschen einfach darüber sprechen. Wir sind alle keine ausgebildeten ExpertInnen in diesem Spektrum. Aber ich denke, wir haben alle bestimmt ein paar interessante Ideen. Und ich würde sagen, Christina, du kannst ja mal anfangen, weil du hast in deinem Master, und das hast du ja im Intro schon erwähnt, dass du dich während deines Masterstudiums viel mit dem European Green Deal und den damit verbundenen Klimakolonialismus beschäftigt hast. Magst du uns mal erzählen, was der Green Deal eigentlich ist und was der mit Kolonialismus zu tun hat?
Ja, das mache ich gerne. Also der Green Deal, das ist eine Strategie von der EU-Kommission, die, ich zitiere das mal kurz, die EU zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft machen soll, in der im Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgas-Emissionen mehr freigesetzt werden und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt ist. Also zusammengefasst sage ich mal, der Green Deal oder der grüne Deal auf Deutsch soll die EU nachhaltiger und umweltschonender machen, ohne dass sie an Wirtschaftskraft verliert. So, ich würde jetzt mal sagen, das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz gut, aber das Problem an der Sache ist, und wo ich mich auch damals im Master so ein bisschen drauf fokussiert habe, ist, wie die EU sich da so ein bisschen positioniert, in welcher Rolle sie sich sieht und auch welche Sprache sie in dem Dokument benutzt. Zitiere ich einfach noch mal ein bisschen weiter. Und zwar heißt es in dem Dokument auch, die EU kann ihren Einfluss, ihr Fachwissen und ihre finanziellen Ressourcen nutzen, um ihre Nachbarn und Partner zu mobilisieren, damit diese ihr auf einem nachhaltigen Weg folgen. Die EU will weiterhin eine Führungsrolle bei den internationalen Bemühungen übernehmen und möchte Bündnisse mit gleichgesinnten Partnern schließen. Sie erkennt auch die Notwendigkeit an, ihre Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit auch dann aufrechtzuerhalten, wenn andere nicht bereit sind zu handeln. Und also ich finde, da hört man schon einiges ganz deutlich raus. Es sind immer wieder Worte so wie Führungsrolle und andere sollen mobilisiert werden, aber eben halt auch die Aufrechterhaltung ihrer Versorgungssicherheit und ihrer Wettbewerbsfähigkeit, wenn andere nicht handeln wollen. Und da liegt ja schon wieder so einiges zugrunde. Und das ist ja eben dieser Gedanke von, wir als EU, wir wissen, wie es geht. Und wer nicht mitmachen will, der wird halt von uns überstimmt. Und der wird dann einfach mitgezogen. So. Und ja, und bei diesen anderen, die dann nicht mitmachen wollen oder wie auch immer, geht es ja dann eben oft um Länder aus dem globalen Süden, die dann irgendwelche Strategien von der EU oder vom Westen oder wie auch immer aufgedrückt bekommen, ohne dass vielleicht auch mal die Expertise oder die Strategien von den Menschen vor Ort in Betracht genommen werden oder in Betracht gezogen werden. Ja, wenn man sich dann zum Beispiel mal Zahlen von 2019 anschaut, dann sieht man, dass die EU in dem Jahr für 18% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich war, aber nur 9,8% der Weltbevölkerung ausgemacht hat. Also daran sieht man ja, dass die EU jetzt nicht unbedingt dieser glorreiche Vorreiter ist, wie sie gerne behauptet, und dass auch einfach in klimapolitischen Themen so dieser koloniale Gedanke und dieser koloniale Sprachgebrauch auch einfach immer noch vorhanden ist. Ja, ihr beide habt jetzt auch schon gesagt, ihr beschäftigt euch viel auch so mit diesen klimapolitischen Fragen. Habt ihr euch auch mit solchen Themen irgendwie schon mal auseinandergesetzt? Oder was denkt ihr jetzt dazu, wenn ihr das hört?
Was man irgendwie ganz klar sehen muss, ist ja beispielsweise, dass also die meisten Länder, die am stärksten unter der Klimakrise leiden, können in den wenigsten Fällen gar nichts dafür. Auch das, was sie meist dafür können, das ist meist, dass die Produktion von beispielsweise, also dass wenn ein Unternehmen aus der EU etwas produzieren will, macht es die umweltschädlichen Schritte irgendwie in Ländern im globalen Süden. Das heißt, irgendwie alles, was umweltschädlich ist, das passiert im globalen Süden, damit die EU sich reinwaschen kann und dann ganz grün und sauber ist, während halt europäische Unternehmen auf der anderen Seite der Welt alles, also halt die komplette Umwelt zerstören und dann in der EU auf sauber und grün tun. Und das ist auf jeden Fall was man klar aufzeigen muss und sagen muss, das kann nicht sein, es kann nicht sein, dass gesagt wird, ja, die EU, die wird grün und am Ende verlagert man einfach nur alle klimaschädlichen Produktionsprozesse in den globalen Süden. Da muss man sich klar gegen wehren und sagen, es kann nicht sein, dass ihr einfach euch, also Greenwashing betreibt, so. Wir müssen komplett klimaneutral werden und dafür reicht es nicht, irgendwie unsere Produktion so zu verschleiern, dass niemand mehr dahinter kommt, dass wir halt einfach ein klimaschädliches Unternehmen sind. Und deswegen, glaube ich, zeigt irgendwie der Green Deal, dass die EU einfach kein Interesse wirklich an Klimaschutz hat, sondern eigentlich nur ein Interesse an Profit.
Ja, ich fand in dem Zusammenhang auch so diese Thematik, das hatte ich damals als Beispiel aufgegriffen, als ich über das Thema halt eine Hausarbeit geschrieben habe. Ich sag mal so, das Regenwald ist halt in Brasilien irgendwie ein ganz gutes Beispiel, weil da ist ja auch so ein bisschen, wie du sagst, so der globale Norden will halt irgendwie einschränken, dass der Regenwald abgeholzt wird und stellt es hier hin so als, ja, wir retten den Regenwald oder wir müssen den Regenwald retten und Brasilien ist da so der Bad Guy. Aber wenn man halt auch guckt, so Europa profitiert ja auch von der Abholzung, also zum Beispiel durch den Sojaanbau, der dann hier in Europa für die Fleischproduktion genutzt wird und dafür sorgt, dass wir hier auf unseren Märkten irgendwie günstig an Lebensmittel kommen und das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast, so dieses irgendwie, woanders geht es dann um Profitgier, aber die sind so die Bösen und wir retten hier das Klima und ja, welche ganzen Verstrickungen dem aber irgendwie zugrunde liegen, da wird dann gerne mal drüber hinweggesehen. So.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr eindrückliches Beispiel von Greenwashing, wie ihr auch gesagt habt. Ihr beiden an euren Schulen, also das ist wahrscheinlich auch ein Beispiel, was ihr im Kopf habt, aber welche anderen Beispiele kennt ihr so oder welche beschäftigen euch und eure Altersgenossen in diesem Zusammenhang von Klimawandel besonders und vor allem dann in diesen Ungerechtigkeitssituationen, wenn sie mit dem Klimawandel zu tun haben? Was gibt es da so?
Was uns auf jeden Fall sehr beschäftigt, ist so ein bisschen ein Thema, was vielleicht sehr untergegangen ist in den Medien, ist nämlich die Flut in Pakistan, die weite Teile des Landes zerstört hat und heute noch irgendwie einige Menschen dort, also sehr viele Menschen, kein Dach über dem Kopf haben und wirtschaftlich total abgehängt sind durch diese Flut, was sie eigentlich schon vorher waren. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Ja, wir haben tatsächlich zu der Pakistan-Thematik auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, nämlich darüber, so ein bisschen über die Verantwortung der Medien in der Klimakrise. Und da haben wir auch die Flut in Pakistan als Beispiel genommen und sie ein bisschen mit der Flut im Ahrtal verglichen hier in Deutschland und wie viel unterschiedliche Reaktionen es darauf gab und generell wie viel darüber berichtet wurde, weil eben Deutschland ein Land ist, in dem das nicht so oft passiert. Und wenn es dann passiert, dann ist es krasser. Und an sich ist es ja auch gut, dass die Welt dann darauf reagiert und merkt, okay, wir müssen handeln, weil jetzt betrifft es auch die Länder des globalen Nordens. Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen, ja, also fast schon gemein, irgendwie dann darauf so krass zu reagieren, während man solche Fluten, die einfach öfter in Ländern wie Pakistan passieren und größere Ausmaße haben. Es sterben viel mehr Menschen, deswegen mehr Menschen verlieren ihre Existenz. Auf diese Thematik sind wir auch eingegangen in dem Podcast. Das war auch eine sehr interessante Folge, falls unsere HörerInnen da jetzt nochmal reinhören wollen. Genau, deswegen ist es auch ein richtig, richtig gutes Beispiel, was du da noch angebracht hast.
Wie läuft es denn jetzt ab? Also ihr habt ja, du hast jetzt schon gesagt, so dir ist es halt wichtig, dass man auf Diskussionen eingeht und dass man Leute dazu aufruft, irgendwie auf Demos zu gehen. Wenn man jetzt mal an diesem Beispiel festmacht, also an diesem Beispiel irgendwie Flut und dass es dich beschäftigt oder euch beschäftigt und dass es ein Thema ist, was euch auf jeden Fall in eurer aktivistischen Arbeit auch umtreibt. Also findet sich das denn dann sehr schnell zusammen so, dass ihr in so Gespräche eingeht mit anderen oder ja, habt ihr dann irgendwie so Arbeitskreise oder so, wo ich dann genau auf solche Themen irgendwie fokussiert oder ist es dann oft so, ihr seid eh zusammen mit Gleichgesinnten und dann kommen so Themen irgendwie, ja, ich sag mal, organisch irgendwie auf, was einen gerade so beschäftigt?
Wir hatten letztes Jahr oder dieses Jahr, letztes Jahr irgendwie so an der Sophie-Scholl-Schule eine Vollversammlung und spezifisch dort haben wir tatsächlich auch über das Thema der Flutkatastrophe in Pakistan geredet. Wir haben nämlich dort auf dem Podium die Workers and Youth Relief Campaign gehabt, die quasi eine Kampagne ist, die Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt hat. Und es ging quasi auf dieser Podiumsdiskussion eben über diese Forderungen, die dann auch beschlossen wurden. Und dort haben wir quasi mit der ganzen Schule über die Frage der Flutkatastrophe in Pakistan geredet und auch über die Frage generell der Klimakrise geredet. Und das ist so ein Punkt, wo man vielleicht beispielsweise sieht, wie unsere politische Arbeit sich auswirkt. Aber natürlich haben wir auch im privaten Gespräche geführt mit Leuten über diese Flutkatastrophe, auch im Rahmen dieser Workers and Youth Relief Campaign und haben versucht, irgendwie Spenden zu sammeln für die Opfer dieser Flutkatastrophe. Ja, und haben dort auch mit einer Gruppe in Pakistan in Kontakt gestanden.
Wie sieht es denn auch innerhalb in Deutschland aus? Also ihr beide seid jetzt an Berliner Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ihr seid ja auch irgendwie zusammengekommen, sage ich mal, über euren Aktivismus. Besteht da ein starker Austausch, auch so deutschlandweit oder vielleicht auch europaweit oder global? Oder ja, bei Pakistan hast du jetzt gerade schon angesprochen. Gibt es da auch noch andere Kooperationen oder sowas in der Art bei euch?
Also wir sind ja beide Teil von Revolution und Revolution gibt es einmal in ganz Deutschland, also in relativ vielen Städten in Deutschland, stärker im Osten als im Westen. Früher gab es Revolution auch noch in Großbritannien als Workers Power und in Nepal, die beiden Sektionen gibt es aber nicht mehr. Jetzt gibt es uns nur noch in Deutschland und Österreich, aber wir stehen quasi mit einer Gruppe, die auch noch Ableger in Schweden und in der USA hat, in regen Kontakt. Das ist die Liga für die 5. Internationale und haben darüber recht starke Connections auch nach Pakistan gehabt, weil die dort eben Leute hatten. Und darüber läuft dann meist unsere internationale Arbeit. Man muss natürlich aber auch bei jeder internationalen Arbeit sehen, die man macht, dass was für eine Mitschuld trägt beispielsweise Deutschland dafür und was können wir in Deutschland verändern, damit es diesen Leuten nicht mehr so schlecht geht. Wenn man dann beispielsweise über irgendwie Kobold, was abgebaut wird, unter krass menschenverachtenden Bedingungen, muss man auch darüber sprechen, dass eben in Deutschland mit diesem Kobold dann Autos produziert werden und man eigentlich, dass mit diesem Kobold in Deutschland Sachen produziert werden und man eigentlich dafür eintreten müsste, diese Industrie zu bestreiken, bis diese menschenverachtenden Produktionsverhältnisse beendet werden. Und man muss auch immer gucken, was können wir hier ja konkret verändern, damit es den Leuten in anderen Ländern besser geht oder damit diese Leute nicht mehr menschenverachtend ausgebeutet werden.
Du hast jetzt schon die Thematik mit Kobold angesprochen. Kannst du denn vielleicht, also gibt es irgendwie so ein, zwei Beispiele, die du uns ein bisschen näher erläutern kannst, vielleicht nach konkreten Forderungen, die du hast, also oder die ihr habt, die ihr auch nach außen tragt, also natürlich so im Bereich Klima, Klimaschutz, Klimakrise. Gibt es da ja auch irgendwie was, wo ihr sagt, das und das fordern wir ganz konkret von der deutschen Bundesregierung, von der EU oder ähnlichen ja, Regierungen?
Was ich glaube, was eben eine Forderung ist, die relevant ist, ist die Streichung der Schulden für Länder, die von der Klimakrise betroffen sind. Wir haben beispielsweise, also Nazi-Deutschland wurden ja irgendwann die Schulden gestrichen und danach gab es in Deutschland eins der größten Wirtschaftswunder. Und wir fragen uns, wie das sein kann, dass einem Land, was wirklich solche Schreckentaten begangen hat, die Schulden gestrichen werden können, aber Länder, die unter der Klimakrise leiden und denen es nicht möglich ist, irgendwie ihre Produktion so umzustellen, dass sie klimafreundlich ist, wie die weiter, weil sie Schulden haben, wie die weiter Schulden behalten müssen, während es möglich war, Nazi-Deutschland beispielsweise die Schulden zu streichen. Und dann auch, glaube ich, eine Forderung, die eigentlich wichtig ist, dass Produktionsprozesse unter eigentlich die Kontrolle der Leute gestellt werden, die dort auch arbeiten. Weil ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, wenn jetzt Leute, die bei Tesla arbeiten, darüber entscheiden könnten, wie ihre Produktionsabläufe aussehen würden, würde beispielsweise nicht der Kobold so abgebaut werden, wie er abgebaut wird, weil die Leute dort arbeiten und nicht an Profit denken, sondern hauptsächlich wahrscheinlich auch an die Menschen, die auch wie sie arbeiten müssen. Und dann würden wahrscheinlich die Bedingungen für die Leute, die im globalen Süden Kobold also beispielsweise im Kongo Kobold abbauen müssen, sehen dann wahrscheinlich viel, viel besser aus. Also einmal eben die Streichung der Schulden für die Länder im globalen Süden und das andere Mal die Enteignung klimaschädlicher Konzerne und Arbeiter in Kontrolle. Ich glaube, was auch noch braucht, ist eben eine Demokratisierung der Wirtschaft, sodass wir quasi eigentlich jeder oder Leute, die arbeiten, darüber entscheiden können, wie wir wirtschaften, wie das aussehen soll.
Ja, voll wichtige Forderung auf jeden Fall. Ich finde es auch generell sehr beeindruckend, wie reflektiert ihr da schon unterwegs seid, weil wenn ich mich an die 12. oder die 9. Klasse erinnere, da war ich definitiv noch nicht so politisch am Start und also weder beim Aktivismus noch überhaupt beim politischen Verständnis, wie ihr das seid. Und das finde ich ziemlich cool. Und ja, wir würden jetzt vielleicht noch einmal da anknüpfen, was du am Anfang gesagt hast, die Forderung, dass man den Ländern die Schulden erlässt, weil das passt auch dazu, wie wir überhaupt auf euch gekommen sind, weil unsere Mitarbeitenden Sabrina und Barbalu haben euch auf einer Demo, einer Veranstaltung kennengelernt oder dich, David, glaube ich nur. Und dann, genau, vielleicht könnt ihr nochmal da erzählen, was ihr da gemacht habt. Wart ihr da als Vertreter von Revolution? Und ja, was hast du da erlebt? Wie war da die Stimmung auf dieser Demo?
Also ich war da als Vertreter ein bisschen meiner Schule, aber natürlich auch Vertreter von Revolution dort. Und die Stimmung war sehr gut, vor allem weil das war meine erste Rede und das war dafür war die Stimmung sehr gut. Und es hat mich auf jeden Fall sehr motiviert, irgendwie weiter Reden zu machen und weiter aktiv zu bleiben, auch so im Klimasektor natürlich. Und was mich sehr überrascht hat, dass das Step for Climate, die ja auch die Demo organisiert haben, so international ist. Das hat mich sehr überrascht, aber auch welche Leute da geredet haben und über welche Themen. Einige haben über persönliche Erfahrungen geredet, aber auch so das Leid, was auch andere Aktivisten, nicht das Leid, was andere Aktivisten tragen, aber halt über andere Aktivisten in anderen Ländern geredet und dass es auch immer schwerer wird, Aktivist zu sein. Und es war ein sehr großes Spektrum an sehr tollen Reden da.
Okay, ja, mega cool. Also ich finde es ja einfach spannend zu hören, dass du sagst, es war eine gute Stimmung und man konnte sich da vorher vernetzen. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir heute hier sind und zusammen gesprochen haben, weil ja, wir uns dann über Ecken auf dieser Veranstaltung kennengelernt haben. Und das ist ja genau das, wofür auch diese Veranstaltungen da sind, nämlich dass man sich vernetzt und dass man merkt, dass man im Aktivismus nicht alleine ist. Also vielen Dank, dass wir das heute machen konnten.
Ja, hat jetzt auch gut gepasst, dass du zum Ende nochmal die Debt for Climate Initiative angesprochen hast, weil damit haben wir die Folge ja auch so ein bisschen begonnen, um Einstieg in das Thema zu finden. Und ja, wie Rebecca ja auch schon gesagt hat, so kam diese ganze Zusammenarbeit ja hier erst zustande. Deswegen cool, dass du auch deine Eindrücke nochmal von dieser Veranstaltung mit uns jetzt geteilt hast, weil da sieht man ja auch dann, darum geht ja auch viel in der aktivistischen Arbeit, geht es ja auch darum, irgendwie Gleichgesinnte zu finden und sich irgendwie zu verknüpfen. Deswegen auch von meiner Seite noch vielen Dank, dass es heute geklappt hat und wir uns so ein bisschen austauschen konnten.
Ja, danke auch von unserer Seite. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, mit euch auch uns auszutauschen.
Jetzt haben wir hier wieder vier weiße Menschen über koloniale Kontinuitäten und eine zu weiße Klimabewegung gesprochen. Tja, jetzt waren wir irgendwie also selbst Teil dieser Dynamik. Aber es ist auch super wichtig, dass wir solche Gespräche führen. Wir als Teil der Mehrheitsgesellschaft müssen uns einfach weiter damit auseinandersetzen und an uns selbst arbeiten, damit sich etwas an den kolonialen Kontinuitäten ändern kann. Deswegen ist es aber auch ganz wichtig, dass wir Menschen aus dem globalen Süden und generell BIPOC zuhören. Wir haben euch deswegen direkt auch einen Tipp zum Weiterhören mitgebracht. Der Podcast Hali Hewa, was Klima in Swahili heißt, er wird von der kenianischen Klimaaktivistin Abigail Kima gehostet, die anderen afrikanischen AktivistInnen und ExpertInnen dort eine Plattform gibt. Der Podcast wurde auf einer Liste erwähnt, die von Global Citizen veröffentlicht wurde und von 7 AktivistInnen vom afrikanischen Kontinent erzählt, die für Klimagerechtigkeit kämpfen. Auch den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut mal rein, diese jungen Changemaker machen alle ganz beeindruckende Sachen und wir sollten ihnen zuhören.
So, wir hoffen, wir haben euch jetzt einige Denkanstöße gegeben und Ideen und Ressourcen, wie ihr euch weiter über das Thema informieren könnt. Mit einigen Perspektiven aus dem globalen Süden. Danke fürs Zuhören, wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns einfach eine Mail an podcast@masifunde.de. Wir finden es immer toll, von euch zu lesen. Und schaut mal bei Masifunde auf Instagram vorbei und bewertet gerne unseren Podcast auf euren Lieblingsstreaming-Plattformen. Wir freuen uns auf die nächste Folge im April. Bis dahin, genießt den beginnenden Frühling. Ciao!